Einfach mal losziehen und die Welt erkunden, einfach ins Flugzeug steigen und um die halbe Welt reisen und das mit einem sehr schmalen Budget. Friederike Achilles und Philipp Rusch haben das getan und die zwei haben ein Buch über diese abenteuerliche Reise geschrieben, die beste Entscheidung unseres Lebens, wie wir einfach loszogen und um die halbe Welt reisten, so heißt das Buch, das sich auch wie ein Abenteuerroman liest. Und der Abenteurer und Autor Philipp Rusch, der ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Der Titel sagt es ja schon, diese Reise war die beste Entscheidung unseres Lebens. Warum?
Warum? Weil man einfach nichts an dieser Entscheidung bereuen kann.
Und warum kann man nichts bereuen?
Weil wir unglaubliche, unbezahlbare Erfahrungen gemacht haben. Das ist es, um es auf den Punkt zu bringen. Ja.
Zu den Rahmenbedingungen dieser Reise. Also kein Geld, kein Plan, einfach los, war es so?
Nee, nicht ganz so. Also kein Geld, ohne Geld geht's nicht. Wir hatten Geld, das hat uns letztlich auch ermöglicht oder so bewogen, diese Reise anzugehen und unsere Arbeitgeber zu fragen, ob wir eine Auszeit bekommen, die uns glücklicherweise bewilligt wurde. Dann konnte es losgehen. Ja.
Und warum? Wie sind Sie darauf gekommen? Warum nicht 6 Wochen Urlaub, sondern sagen, okay, wir längere Zeit, stand 9 Monate gleich fest. Warum? Wieso haben Sie das gemacht?
Tatsächlich war meine Freundin Friederike Achilles, die war Impulsgeberin, die hatte das schon länger vor und tatsächlich war für mich dann schnell klar, ich möchte das auch machen, weil ich es im Studium hatte, also ein Auslandssemester zu machen. Ich war nie länger einfach weg und der Traum schlummerte in mir und meine Freundin konnte ihn herauskitzeln und wahrmachen. Ja.
Und wie haben Sie Ihre Reiseziele ausgesucht?
2 Ziele standen fest. Das eine war Kuba, absolutes Sehnsuchtsland, das wir unbedingt sehen wollten. Und das zweite war Indien, das ist die Heimat meiner Mutter. Wir wussten, dort soll das Finale vielleicht stattfinden, weil ich da auch ganz viel, eine sehr große Familie habe. Das wussten wir. Dann war es natürlich unserem Budget geschuldet, dass wir uns für die Länder entschieden haben, die nicht so viel kosten.
Ja. Sie sagten Sehnsuchtsland Kuba. Das heißt, man hat ja immer eine bestimmte Vorstellung von einem Land, bevor man da hinkommt. Wenn Sie sagen Sehnsuchtsland, ist das natürlich eine positive Vorstellung von diesem Land. Wie ist das denn, wenn man dorthin kommt, wenn man in Kuba ist? Hat sich die Sehnsucht erfüllt oder sind Sie mit einem ganz anderen Bild weitergefahren?
Sie erfüllt sich, weil es dort tatsächlich so aussieht, wie man es kennt. Da fahren diese alten, schönen Autos rum. Das Wetter ist fantastisch und es gibt tolle Strände und so weiter. Wenn man natürlich mehr eintaucht in das Land, stellt man fest, hier läuft vieles schief. Die Sehnsuchtsvorstellung, die kann dann ganz schnell bröckeln. Trotz alledem war auch das eine gute Erfahrung, nur es ist nicht so schön, wie es auf Postkarten aussieht. Kuba hat einige Probleme, ja.
Das heißt, man fährt als Fidel Castro-Fan hin, als großer Idealist, der vielleicht Fidel Castro auch einmal war und wird dann so ein bisschen desillusioniert.
Ja, also in meinem Fall jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da viele hinfahren und die fahren auch mit derselben Vorstellung wieder zurück, weil sie da in ihrem Hotel hausten und das Land vielleicht dann doch gar nicht so sehr gesehen haben. So kann man in Kuba übrigens auch Urlaub machen. Also man kann sich im Hotel verschanzen und auf diesem Gelände wird man keinen einzigen Kubaner treffen. Trotzdem einen guten Mojito getrunken haben, Tag für Tag.
Aber Sie haben Kontakt dann mit den Kubanern aufgenommen.
Ja, also Kuba ist fantastisch, um den Kontakt zu den Einheimischen zu finden, weil alle den Kontakt auch suchen. Und wir haben uns das so erklärt für den Kubaner, der selbst sein Land nicht verlassen kann. Für den ist es eine Form von Reisen, wenn er auf Ausländer trifft, ja, dann ist es für ihn vielleicht im Fall von Deutschen, wird er ein Stück Deutschland oder so kennenlernen. Dementsprechend zugänglich sind die Menschen auch.
Man begegnet auch noch in Kuba, das ist ganz spannend, auch einem Stück deutscher Geschichte.
Ja, das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Da kann es passieren, dass man auf Deutsch angesprochen wird und das sind Menschen, die Kubaner mit DDR-Vergangenheit, die ihre Ausbildung oder Teil ihres Studiums in Deutschland, in der ehemaligen DDR gemacht und verbracht haben. Und das ist für uns, ich bin 35 Jahre alt, wir sind beide Mitte 30, ist es interessant, von diesem anderen Deutschland zu erfahren, das ich persönlich nie kennengelernt habe.
Aus dieser doppelt gespiegelten Perspektive von jemandem, der damals aus Kuba
am anderen Ende der Welt,
der zum Studium in die DDR geschickt wurde, das dann wahrscheinlich genossen hat, weil das für ihn ganz toll war und jetzt aus der Ferne wieder diese ganze...
Teils, sie haben sehr gefroren.
Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man die Karibik kennt. Ja. Die Kapitelüberschriften in Ihrem Buch machen einen auch gleich neugierig. Das Herz der Erde bei den 100-Jährigen heißt ein Kapitel oder Tanzen, bis der Muezzin ruft oder Party, Hitze und eine Begegnung mit Gott. Sind Sie tatsächlich Gott begegnet?
Nee, Ich kann es erklären, wieso es Gott ist. Man stößt auf sehr viele andere Mitreisende, auf Backpacker sozusagen. Und da haben wir auch eine Typologie entworfen in diesem Buch. Das ist ganz interessant. Und Gott war ein Deutscher, ja, der Thorsten hieß. Ich hoffe sehr, dass er jetzt zuhört. Und der sich gerne mal so vorstellte, also ausländischen Mitreisenden so vorstellte, irgendwie, mein Name ist Thorsten. Und die Leute fragen, wie Thorsten? Und kennst du nicht den Gott Thor? Man muss dazu sagen, dass dieser Mensch auch ein sehr kräftiger, ein Bodybuilder war, also wirklich unfassbar große, viele Muskeln hatte. Den haben wir immer wieder getroffen, wollten es gar nicht, aber der hat uns irgendwie so halb verfolgt auf unserer Route und irgendwann sahen wir ihn, da waren wir an einer Lagune und haben eine ganz schöne Zeit verbracht und auf einmal entdecken wir ihn und das ist die Begegnung mit Gott. Der dort seinen Astralkörper sonnte natürlich und ja, das zur Erklärung.
Thorsten, tanzen bis der Muezzin ruft, auch ein Kapitel. Im Islam ist doch Tanzen streng verboten, oder?
Ist es so? Ja, wahrscheinlich. Wir waren auf Bali zu Ramadan. Da haben sich die Findigen, es war auf den Gili Islands, genau da war es. Und die Findigen Indonesier haben sich dort überlegt, die Silent Disco in dieser im Ramadan zu etablieren. Und da hatte man Kopfhörer auf und hörte Musik. Und als Ausländer darf man dann schon tanzen, ja. Mit Kopfhörern.
Das ist dann auch, tanzen ist amüsant, unterhaltsam, aber dann ist es auch durchaus gefährlich. Also wenn Sie zum Beispiel ganz unten Silberminen in Bolivien besucht haben, das nicht ohne, oder?
Nee, das ist überhaupt nicht ohne und das war ein Ausflug, sage ich jetzt mal, der auch überhaupt nicht geplant war. Wir steckten in Bolivien fest, wollten weiter in den Salar de Uyuni, in den berühmten, diese Salzwüste, kamen aber nicht weiter, weil die Straßen blockiert waren, da wurde demonstriert. Da hörte ich dann von Potosi, das ist eine alte Silbermine, die, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber im 15. Jahrhundert oder im 16. Jahrhundert entstand und wo sehr viel Silber rausgeholt wurde. Viel gibt es da heute nicht mehr zu holen. Trotzdem ist es immer noch größter Arbeitgeber dieser Region. Und da arbeiten Menschen unter schlimmsten Bedingungen und die konnte ich besuchen. Ja.
Hatten Sie da manchmal Angst?
Da hatte ich Angst, ja. Also man bekommt schon Angst, wenn man diese Tour bucht. Man muss nämlich einen Zettel unterschreiben, auf dem steht, falls Ihnen etwas passiert, etwas zustößt oder falls Sie sterben, die Agentur wird nicht dafür aufkommen. So, und dann denkt man erstmal, mein Gott, wo geht's denn jetzt hin?
Verändert dann das auch? Also man hört hier immer, wenn andere erzählen von menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen in den armen Ländern der Welt gearbeitet wird. Aber wenn man das am eigenen Leib erfährt, was für diese Menschen, die Arbeiter dort, Alltag ist, was geht dann in einem vor?
Ja, es verändert. Man glaubt es zu wissen, wenn man hier in Deutschland ist und die schlimme Nachrichten hört und sowas. Aber wenn man auf Reisen ist und wenn man wiederkehrt, aber auch auf der Reise, bekommt man so eine Vorstellung von dem Begriff First World Problems, mit denen wir uns tatsächlich öfter rumschlagen, als wir eigentlich tun sollten. Ja. Und das wird einem bewusster und das vergisst man auch nicht.
Gab es denn auch diese Augenblicke, wo Sie gesagt haben, Silbermine Bolivien oder andere Situationen, wo es vielleicht auch gar nicht weiterging oder eine Unterkunft für die Nacht in größtmöglicher Ferne lag, dass Ihre Freundin oder Sie gesagt haben, Schluss aus, wir fahren zurück und legen uns 3 Tage lang in Köln in die warme Badewanne?
Nee, gab es nicht. Es gab sowas wie so ein Reisekoller oder sowas, Reisemüdigkeit haben wir es im Buch genannt, das ist uns in Thailand widerfahren. Da hat man dann auf einmal keine Lust mehr, sich den tausendsten Tempel anzuschauen oder die nächste Tourist Attraction. Das gibt es und dann muss man zur Ruhe kommen, ja, dann muss man tatsächlich ausspannen, ja, Urlaub vom Urlaub nehmen im Urlaub und dann kann es weitergehen, aber zurück wollte ich nicht, nein.
Wie geht das, Urlaub vom Urlaub nehmen im Urlaub?
Einfach runterfahren, also einfach sagen, nein, ich verpasse hier nichts. Auch wenn die Uhr tickt, ja, einfach mal nichts tun, lesen, was auch immer, nicht glauben, etwas verpassen zu können. Ja.
Das allerletzte Kapitel in Ihrem Buch heißt, die Götter haben gesprochen. Da haben wir schon wieder die Götter. In diesem Fall war aber Gott Thor nicht im Spiel. Und erzählt wird von dem Geburtstag Ihrer Freundin und einer langen Nacht vor einer kleinen Kirche auf Goa. Was hat es damit auf sich?
Da hatten wir ja sehr interessante Begegnungen mit Musik, mit deutscher Musik. Das war unser letzter Abend in Goa, Indien. Da hörten wir dann auf einmal, und wir waren uns nicht sicher, ob wir halluzinieren oder nicht und mussten uns vergewissern, hörst du das auch? Da hörten wir Andy Borg, der aus dem Radio sang Auf Wiedersehen. Es war eine unglaublich bizarre Situation.
Ein großer Augenblick, gefüllt von einer bestimmten Gewissheit. Also ich habe so gelesen von der Gewissheit, dass das alles richtig ist in der Welt. Also dass Sie das erfahren da, auch in dieser langen Nacht vor dieser Kirche, dass es richtig ist zu fahren, dass es richtig ist, diese Reise gemacht zu haben und dass es genauso richtig ist, jetzt dort zu sitzen und diesen Abschiedsschmerz auch zu empfinden, der da auch auftaucht, weil es wieder zurückgeht von der Reise.
Das ist so, ja. Das ist eine süße, bittersüße Melancholie, die da zum Schluss auftaucht im Buch, ja. Und so soll es sein.
Im Mittelpunkt stehen auch die Begegnungen mit den Menschen dort, die sie erlebt haben und die sie sicher auch bis heute noch begleiten. Die sind wertvoller und schöner als alle anderen Souvenirs?
Ganz sicher. Ich weiß auch gar nicht, Souvenirs, so viele habe ich auch gar nicht mitgebracht. Es geht ja auch gar nicht, dass man da die Souvenirs durch die Welt schleppt. Ganz sicher. Und wir haben immer noch Kontakt zu den Leuten. Als die Erdbebenkatastrophen in Nepal passiert sind, hatten wir natürlich auch einen ganz anderen Blick darauf, weil wir viele Begegnungen dort hatten und auch mit Zweien in Kontakt standen über Facebook. Und unser erster Gedanke, der ging natürlich an diese beiden. Und glücklicherweise ist denen auch nichts widerfahren und denen geht's gut. Und ja, das hat uns sehr glücklich gemacht, ja.
Das heißt, Sie haben da immer noch Kontakte?
Es gibt Kontakte, ja, so dank Facebook, ja. Also oft sind es auch einfach so, ist es so ein passiver Kontakt, ja. Wir beobachten, wie das Leben der anderen weitergeht und sie tun es bei uns. Es ist wahnsinnig schön, ja.
Die beste Entscheidung unseres Lebens, wie wir einfach loszogen rund um die halbe Welt. Als was können wir Ihr Buch lesen? Als Reiseanleitung, als Reisebegleiter, als Ansporn, sich selbst mal auf den Weg zu machen?
Ja, letzteres ganz bestimmt als Ansporn. Als Anleitung weiß ich nicht. Also man kann sich bestimmt unsere Reiseziele, die kann man sich aufschreiben und da kann man nachreisen. Die können wir empfehlen. Aber wir geben jetzt in dem Buch nicht Auskunft darüber, wie man am besten einen Flug bucht oder seinen Rucksack packt. Das nicht, nee. Man sollte es als Reiseerzählung lesen, die hoffentlich auch manchmal witzig sind. Im besten Fall zum Nachmachen anregen, ja.
Wunderbar witzig, viele tolle Fotos sind auch darin. Abschließende Frage, Sie haben diese Reise mit Ihrer Freundin unternommen. Vertieft das auch eine Beziehung?
Ja, unbedingt. Auch wenn das Leben, das man auf Reisen führt, sich, finde ich, nicht so sehr unterscheidet von dem Leben zu Hause, wenn man zusammen wohnt. Es ist die Erfahrung, die man teilt, mit der man, glaube ich, sehr einsam wäre, wenn man alleine unterwegs gewesen wäre. Und das ist viel wert, wenn man das teilen kann, ja.
Vielen Dank, Philipp Rusch. Die beste Entscheidung unseres Lebens, wie wir einfach loszogen und um die halbe Welt reisten. So heißt das Buch, das Friederike Achilles und Philipp Rusch geschrieben haben. Ein wunderbarer Ausflug in die weite Welt. Ein sehr persönliches, auch ein sehr persönliches Buch. Ein packender Abenteuerbericht und ein großes Zeugnis, das Lust macht auf alles Fremde, aus Menschen aus aller Welt. Und deren große Gastfreundschaft auch, das kommt auch immer wieder in diesem Buch vor. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 315 Seiten und wie ich schon sagte, enthält es auch viele interessante und auch sehr persönliche Fotos von der Reise. Das Buch kostet 15 €. Dankeschön.
Dankeschön.